Passt wieder.
Ja.
Dankeschön fürs Mitmachen.
Jetzt machen wir ganz normal weiter, oder? Ja.
Machst du nochmal Hula Hoop?
Also ehrlich gesagt, solange ich das nicht machen muss, ist alles gut. Wir machen heute einen besonderen Gottesdienst, ne? Schön. Trotzdem machen wir jetzt, fangen wir mal normal an und dann gucken wir mal, ob wir auch normal weitermachen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst am 18. Sonntag nach Trinitatis und zum Michaelisfest und zu unserer 407. Kirchweihe. Michaelistag ist immer der 29.09. und fällt dieses Jahr auf unsere Kirchweihe. Er ist der Gedenktag an den Erzengel Michael. Der Engel gilt im Christentum als Bezwinger des Satans. Das Michaelisfest fällt in die Herbst- und Erntezeit. Die Natur zieht sich zurück und hinterlässt den Menschen als Geschenke Früchte und Samen. Es ist die Zeit des Abschieds von der Fülle und Wärme des Sommers und Beginn der dunklen Jahreszeit. Vor 7 Jahren, zur 400. Kirchweih, gab es nach dem Gottesdienst Volksfeststimmung auf dem Vorplatz. Zu Gast war der damalige amtierende Bischof Carsten Rensing. Es wurde zusammen gefeiert, bei Essen, Kaffee und Kuchen und musikalischer Umrahmung. Das Wetter hat auch mitgespielt. Hoffen wir, dass es heute zur Abendmusik der Allianz Posaunenchöre von Sosa auf dem Pfarrplatz auch so ist. Fürs leibliche Wohl ist wohl gesorgt, steht an den Plakaten. Kommt alle vorbei. Ich wünsche einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, hab Dank, dass du da bist. Du bist die Liebe und bringst die Liebe in unser Leben. Dein Wille ist es, dass deine Liebe auch unsere Gemeinde prägt. So komm, begegne uns heute, damit unser Leben von dir die Gaben und die Impulse empfängt, die wir brauchen, damit wir im Segen leben können und zum Segen für andere werden. Das bitten wir durch Jesus, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel des heutigen Sonntags steht in der Offenbarung an Johannes im 21. Kapitel. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank.
Kapitel.
Sei dir Herr.
Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, da er klein von Gestalt war. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Das sollen wir glauben. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe von den Kindergottesdienstmitarbeitern, denn ich weiß gar nicht so richtig, was jetzt passiert. Wir haben nämlich heute nicht nur den 18. nach Trinitatis und Kirchweih und Michaelsfest und so, sondern wir haben auch noch heute Tauferinnerung. Und das machen wir jetzt.
Genau.
Gut, ja. Wunderbar.
Taufgedächtnis haben. Und es wäre dann schön, wenn ihr hier vorkommt, bitte. Und zwar habe ich heute hier stehen, genau, den Chris Hecker, den Emil Hartmann, den Jona Illert, die Davina Unger, den Luis Illert, den Niklas Laue, die Maja Hinkel, die Maxi Unger, den Levin Krapp, die Hanna Gutzmero, den Maurice Strobelt, den Mika Hinkel, den Aaron Meugner, die Emma Unger, den Dominik Laue, den Richard Bauer, den Luis Unger, die Mila Lötsch, den Milo Gutzmero, den Phil Gutzmero, die Lina Passauer, den Janis Löffler und den Carlo Unger. Und es wäre schön, wenn ihr mal nach vorn kommt.
Also, ein paar sind da. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Also, ihr seid getauft. Woher weißt du das? Was? Das haben die gesagt, ne? Und das glaubst du. Deinen Eltern glaubst du, dass du getauft worden bist. Denn erinnern kannst du dich nicht mehr daran, oder? Nee. Jetzt hoffe ich mal, dass deine Eltern sehr vertrauenswürdig sind und dass sie dir nichts Dummes erzählt haben. Ich glaube es aber auch nicht. Ich glaube, dass du wirklich getauft bist, wie ihr alle auch. Ihr braucht manchmal solche Erinnerungen, um das wirklich zu wissen. Ihr seid getauft. Warum kriegt ihr Kerzen heute? Hast du eine Ahnung, warum du eine Kerze kriegst? Nee. Nee. Also, das ist ja auch, eigentlich brauchst du die gar nicht. Ja, das ist andersrum. Pass auf. So, hoppla. Voila. Also, Die Kerzen braucht ihr gar nicht. Oder vielleicht doch. Ihr habt, als ihr getauft worden sind, haben eure Eltern eine schöne, wahrscheinlich so ungefähr so große Taufkerze bekommen. Na? Und jetzt hoffe ich, dass die Eltern, dass die Familien diese Taufkerze auch oft genutzt haben. Also, dass die oft bei euch auf dem Tisch gestanden hat und gebrannt hat. Und wenn sie das getan haben, dann ist die jetzt langsam runtergebrannt. Und deswegen kriegt ihr heute noch mal kleine Kerzen. Denn dieses Licht soll euch daran erinnern, dass eure Taufkerze an der Jesuskerze, die wir hier in der Kirche haben, angezündet worden ist, an der Osterkerze. Um deutlich zu machen, ihr bekommt in der Taufe das Licht, das Christus in diese Welt gebracht hat. Das soll euer Licht sein. Jetzt habt es noch einmal. Und den Segen, den möchte ich euch gerne auch zusprechen. Der Herr, unser Gott, er hat euch gerufen. Jeden einzelnen von euch hat er gerufen mit Namen und hat gesagt, du bist mein Kind. Das sollst du glauben. Darauf sollst du dich verlassen in allen Situationen deines Lebens. Du bist Gottes Kind. Gott ist dein Vater. Gott hat dich geschaffen. Und Gott lässt dich nie allein. Dazu segne dich Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wunderbar. So, jetzt müssen wir euch leider wieder zweiteilen. Denn die Konfirmanden, ja, schon ein paar, die sind im Konfirmandenunterricht, die müssen jetzt wieder nach oben. Und die anderen, samt allen Kindern, die sonst noch im Gottesdienst sind, die dürfen jetzt in den Kindergottesdienst. Wer kriegt heute die Kerze? Doch zum Kindergottesdienst gehen. Viel Vergnügen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Markus 12. Einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, was sie sich so befragten, trat herzu. Und als er wahrnahm, dass er, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn auch: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus aber antwortete ihm und sagte, das erste Gebot ist von allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Herr und du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus ganzem Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstande und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite, ihm gleich, ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet. Er ist ein einiger Gott und da ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Verständnis, aus ganzer Seele und ganzer Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und hinfort wagte niemand, ihn zu befragen. Lasst uns in der Stille beten. In die Stille rufst du uns, Herr. Und aus der Stille heraus antwortest du unseren Fragen. So segne uns unser Hören, segne uns dein Reden in dieser Stunde. Amen. So, einen schönen guten Tag, liebe Gemeinde. Wir versuchen heute mal ein bisschen christliche Gymnastik. Wissen Sie, was das ist? Christliche Gymnastik? Der Gerd Unger steht doch mal auf. Komm. Wenn mich einer so anlacht, da kann ich gar nicht anders. Gerd, versuch doch mal auf einem Bein zu stehen. Nur auf einem Bein. Wackelig? Wie lange hältst du es aus? Wie viel? Aha. Danke. Das ist christliche Gymnastik. Vielen Dank. Der jüdische Rabbi Hillel wurde gefragt, ob es denn möglich sei, das Gesetz, also die Gebote, so kurz und so prägnant zu fassen, dass man sie auf einem Bein stehend sagen kann. Kommt es immer darauf an, wie viel Gleichgewicht man hat, ne? Ja. Und der Rabbi sagte: Das kriege ich hin. So wie du selbst nicht behandelt werden willst, so behandle andere auch nicht. Das war die Antwort. Das kennen Sie. Der deutsche Volksmund macht daraus: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und im Neuen Testament finden wir das übrigens auch. Jesus nimmt diesen Satz auch, allerdings formuliert er ihn, was ich immer angenehm finde, positiv. Er sagt: So wie du behandelt werden willst, so handle auch an anderen. Es geht bei der Frage nach der, also man nennt das die Quintessenz des Gesetzes, bei der Frage nach dem höchsten Gebot nicht darum, wie ich mein Leben in dieser Welt gottgefällig leben kann. Denn die Frage, die ist geklärt. Der reiche Jüngling, der zu Jesus einmal kommt, fragt: Was muss ich tun, dass ich selig werde? Und den verweist Jesus fast etwas barsch auf das, was bekannt ist. Lies doch die 10 Gebote. Die hast du doch von Kindesbeinen an gelernt. Die hast du doch im Konfirmandenunterricht gelernt. Könntest du schon? Also demnächst frage ich die ab. Gut, wenn man sie dann vielleicht kann. Also, sagt Jesus: Warum stellst du mir denn so eine blöde Frage? Die Antwort auf deine Frage weißt du doch längst. Jesus verweist also diesen jungen, reichen Menschen auf die 10 Gebote. Aber seine Frage, wie auch die Frage, die heute im Predigttext gestellt wird, die zielt viel weiter. Gibt es eine Quintessenz der Gebote Gottes? Gibt es ein vornehmstes Gebot? Gibt es einen tieferen Sinn hinter dem Buchstaben? Gibt es vielleicht in einer Situation, in der man möglicherweise zwei Gebote hat, die sich ein bisschen so gegeneinander spielen, gibt es in dieser Situation ein höheres Gebot, das ich dann zu achten habe? Und der Jüngling geht ja noch weiter. Ich weiß, das traut sich hier niemand von uns, aber der sagt, was passiert eigentlich, wenn ich alle Gebote gehalten habe? Gibt es jemanden hier, der alle Gebote gehalten hat? Ich denke immer in meiner Jugend, als ich so Konfirmand war und dann auch ein bisschen später, dann habe ich immer Leute getroffen, die gesagt haben, 10 Gebote kann man sowieso nicht halten. Das schafft ja keiner. Der kommt und sagt, ich habe die 10 Gebote alle gehalten. Fehlt mir vielleicht doch noch was? Gibt es darüber hinaus irgendetwas Wesenhaftes, was mir fehlt? Und Jesus schaut den Jüngling an und sagt, ja, du hast recht, dir fehlt noch was. Nun muss man ein bisschen die Dinge einsortieren, warum denn diese beiden nach dem höchsten Gebot fragen, denn die hatten natürlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten als wir. Wir haben ja bloß die 10, ne? 10 Gebote. Und nicht einmal die kriegen wir in der Regel hin. Alle haben wir sie gelernt, aber es gibt ganz selten jemand, der dann immer noch mit 20 und 40 und mit 70 sagen kann, erstes Gebot, zweites Gebot, drittes Gebot. Also das ist weg. Schade eigentlich. Denn 10 Gebote halten kann man tatsächlich nur, wenn man sie kennt. Wenn ich die nicht kenne, dann habe ich keine Chance, mich daran zu orientieren. Der fromme Jude nun allerdings, der hat das Alte Testament und im Alten Testament stehen nicht 10 Gebote, sondern 613. 613 Gebote und Verbote im Alten Testament und der fromme Jude kennt sie alle und hält sich daran. Martin Luther hat in seiner Schrift De Bona Opera, jetzt müssen wir wieder Latein lernen, aber ich sage Ihnen ja, was es auf Deutsch heißt, De Bona Opera, von den guten Werken. Martin Luther hat sich in dieser Schrift von den guten Werken mit den 10 Geboten auseinandergesetzt. Und diese Schrift kann mit Recht als erste evangelische Ethik gelten. Gibt es ein Wesen der Gebote Gottes? Gibt es ein Gebot, das mehr als alle anderen dem Willen Gottes dient und dem Menschen zum Nutzen ist? Ich muss vielleicht an der Stelle mal einschieben. Ich habe ja immer den Eindruck, die 10 Gebote haben einen schlechten Stand bei uns. Und es liegt vielleicht daran, dass man sich als Konfirmand immer so durch das Auswendigquälen, durch das Auswendiglernen durchquält. Und das sind sie einem schon, da ist man schon leid, ne? In dem Moment, wo man sie lernen muss, will man sie schon gar nicht mehr hören. Also sie haben einen schlechten Stand, die 10 Gebote bei uns. Das ist schade. Oft höre ich, dass man, man muss die Gebote halten. Als wäre da so eine Leistung, die man bringen muss. Ich muss mir das abringen. Ich meine, es wäre ja furchtbar. Ich muss mir das abringen, meinen Nachbarn nicht umzubringen, damit ich bei Gott gut dastehen kann. Am liebsten würde ich, also, ne? Oder lügen oder stehlen. Ich würde ja gerne nach Herzenslust lügen, stehlen, neidig sein, was auch immer. Den Feiertag zu alltäglichen Dingen benutzen und so weiter. Nein, ich will Ihnen was sagen, das würde ich gar nicht. Ich habe gar keine Lust, meine Nachbarn umzubringen. Und wenn ich meine Nachbarn umbringe, ist ja gut, dass die Messer heute verboten sind. Ne? Sie haben hoffentlich ihre Messer alle zu Hause gelassen, dürfen sie gar nicht mehr hier mit hineinnehmen. Also, wenn ich mit einem Messer meinen Nachbarn umbringe, weil er mich geärgert hat, glauben Sie, ich wäre hinterher glücklich? Und wenn es nicht gleich um das Umbringen geht, wie ist es denn mit dem Lügen? Da haben wir wahrscheinlich mehr Erfahrung dabei. Wenn ich lüge, macht mich meine Lüge glücklich? Und jetzt kommt ein Geheimnis. Gott hat uns 10 Gebote gegeben, damit wir glücklich werden. Den Nachbarn leben zu lassen, macht mich glücklich. Meine Eltern, mein Partner, meine Kinder nicht anzulügen, macht mich glücklich. Die Lüge hingegen, zu der ich mich manchmal genötigt sehe, die hängt mir oft Monate und Jahre lang nach. Die macht mich unglücklich. Gott gibt uns Gebote, damit wir glücklich werden. Also, das heißt, die 10 Gebote, die der Mose da auf dem Berge bekommen hat, die sind für das Volk Israel der Weg zum Glück. Und für uns sind sie es immer noch. Es wäre ja mal so ein Punkt auszuprobieren, ob das funktioniert. Es ist bemerkenswert, dass Luther sich ausgerechnet mit guten Werken aus, denn das wissen wir ja aus der Reformation, seine grundlegende und die Reformation auslösende Erkenntnis war, dass wir Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unsere Werke bekommen, sondern dass wir Vergebung der Sünden bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade, um Christi willen. Durch den Glauben. Nämlich, wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünden vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Wenn das aber so ist, wenn der Luther seine Bibel richtig verstanden hat, dann müsste doch eigentlich jetzt eine durchaus berechtigte Frage kommen, die da lautet, wenn wir denn Gerechtigkeit der Sünden, Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit vor Gott in Christus geschenkt bekommen, umsonst, ohne dass wir einen Verdienst daran hätten, ohne dass wir irgendetwas dazu getan hätten oder auch nur tun könnten, spielen dann die Gebote Gottes überhaupt noch eine Rolle? Brauchen wir die? Können wir die nicht einmotten? Haben sie sich überholt? Sind das alte Relikte aus einer längst vergangenen Zeit, die uns ja gar nichts mehr angehen? Was wäre die Frage, die sich mir aufdrängt? Luther war dieser Ansicht nicht. Seine Schrift über die guten Werke, über die 10 Gebote gehören zu den 3 großen reformatorischen Schriften, die wir von ihm haben. Und in dieser Schrift setzt er sich fast so, als wäre das eine Predigt, allerdings eine etwas lange, zu unserem heutigen Predigttext. Er setzt sich auch mit der Frage nach dem höchsten Gebot auseinander. Das erste, schreibt er, das höchste, das alleredelste gute Werk ist der Glaube an Christus.
So sagt es Jesus den Juden, die fragen, was sollen wir tun, dass wir göttliche Werke tun? Da antwortet er, das ist das göttliche gute Werk, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. In diesem Werk müssen alle Werke ergehen und alle Einströmungen ihres Gutseins, Luther hatte mal manchmal eine komplizierte Sprache, alle Einströmungen ihres Gutseins wie ein Lehen von ihm empfangen. Das müssen wir kräftig hervorheben, dass sie es begreifen können. Wir finden viele, die beten und fasten dies und das tun, ein gutes Leben führen. Aber wenn du sie fragst, ob sie denn auch wirklich gewiss sind, dass es Gott gefällt, was sie da so tun, dann sagen sie nein, dann sind sie unsicher. Also, alle Werke ohne Glauben helfen nicht. Alle Werke mit Glauben, mit Gottvertrauen, die helfen. Selbst, und zwar selbst, wenn sie schief gehen, selbst wenn es daneben geht, da kommt mir immer der Bonhoeffer in den Sinn, der sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Gott ist in der Lage, aus allem, und zwar auch aus dem Bösesten, was geschehen kann, Gutes zu gestalten, Gutes zu erwecken. Gott vermag das Böse in Gutes zu verwandeln. Dazu braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Mit seinen Ausführungen trifft Luther all jene, die glauben, man könne auf dieser Erde ein anständiges Leben führen. Und wenn man das so tut, und es gibt ja ganz viele unter uns, die das tun, ganz viele unter uns führen ein anständiges Leben. Und wenn man das eben so macht, dann gibt es diese Meinung, dass man sagt, Gott, das muss Gott ja anerkennen. Wenn ich so ein anständiger Mensch, das muss Gott einfach anerkennen. Sonst wäre er ja ein ungerechter Gott. Und ja, man kann in dieser Welt ein anständiges Leben führen. Man kann sogar ein anständiges, frommes Leben führen. Aber wenn solchem anständigen Leben der Glaube fehlt, dann ist es eben nur ein äußerliches Leben. Ein Leben, das gut und sozial und humanistisch und menschenfreundlich ist, aber eben ein Leben, so sagt Luther, dem das Wesentliche fehlt. Ein Leben nach den Geboten können wir alle leben. Und manchmal ist es doch ein Leben an der Liebe Gottes vorbei. Luther warnt massiv davor, dass man äußerlich Gott die Ehre gibt und sich innerlich selbst zum Abgott macht. Manch einer glaubt, besonders gute Werke zu tun, wenn er sich kasteit, wenn er sich manches versagt. Ich würde ja die Schokolade gegessen, aber um Gottes Willen lasse ich sie jetzt mal liegen und gebe sie meinem Bruder. Ne, kommt gar nicht in Frage. Ja, also, ein plastisches Beispiel für solche Lebenshaltung waren manche Mönche im Mittelalter, die durch die Lande zogen und dann sich immer geißelten. Die haben also so eine Peitsche gehabt, dann haben sie immer auf den Rücken geschlagen, damit es ordentlich wehtut. Wozu? Die Idee war dabei, wenn ich mir Schmerzen zufüge, dann gefällt das Gott. Und mancher glaubte, mit solchen Schmerzschlägen mit Gott einen Handel machen zu können, einen Kuhhandel. Ein Glaube, wenn ich Schmerzen erleide, Herr, um deinetwillen, dann musst du mir Gutes tun. Dann musst du mich vor allen Dingen in den Himmel reinlassen. Das ist der Glaube manches mittelalterlichen Mönches. Aber ich weiß aus manchen seelsorgerlichen Gesprächen, dieser Glaube hat sich dummerweise bis in unsere Zeit hinübergerettet. Mancher glaubt, weil er besonders viel leidet, dass er deshalb bei Gott ganz besonders gut angesehen ist. Das stimmt nicht. Luther bringt alle, die so denken, ganz schnell zum Schweigen. Er zitiert aus dem alten Buch des Predigers. Und der sagt und gibt einen schönen Hinweis. Man muss den Prediger wirklich öfters mal lesen. Der sagt, geh hin, fröhlich, iss, trink und wisse, deine Werke gefallen Gott wohl. Auch dann, wenn du fröhlich bist und isst und trinkst. Allzeit lass dein Kleid weiß sein, lass dein Haupt kein Mangel leiden an Öl, gebrauche dein Leben mit deinem Weibe, dass du sie lieb hast alle Tage dieser unbeständigen Zeit, die dir gegeben sind. Dass das Kleid weiß ist, so sagt Luther, das meint, dass alle unsere Werke gut sind. Egal wie sie sind, alle ohne Unterschied. Aber nur dann, sagt Luther, sind sie weiß, wenn ich ganz gewiss bin und glaube, sie gefallen Gott. Aber darauf fest zu vertrauen, dass er Gott gefalle, das ist einem Christen nur möglich, wenn die Gnade ihn erleuchtet und festigt. Die ganze Schrift, so bekennt es Luther, kennt nur ein einziges gutes Werk. Ein höchstes und einziges, und das ist der Glaube. Ein Christenmensch, der in der Zuversicht vor Gott lebt, weiß alle Dinge, vermag alle Dinge, greift in allen Dingen kühn an, was zu tun ist und tut alles fröhlich und frei, nicht um viele gute Verdienste oder Werke zu sammeln, sondern weil es ihm eine Lust ist. Das ist so der Punkt, den wir in der Tat wieder lernen müssen als Christen. Wir sollen leben, dass es uns eine Lust ist. Das Leben als Christen ist nicht Qual und Leid, sondern Lust und Fröhlichkeit. Es geht da nicht, gar nicht darum, was ich tue. Und es geht gar nicht darum, dass es lauter und uneigennützig ist, sondern es reicht dem Christen, dass es Gott gefällt. Und es gefällt ihm, wenn wir ihm vertrauen. Nun, wer sich mit Luther ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, Luther kennt Lebenssituationen, in denen ihm gar nicht so nach Fröhlichsein und Lachen zumute war. Dann, wenn das Leben nicht in ruhigen und geordneten Bahnen verläuft, wenn wir Leiden erfahren, wenn wir dem Tod begegnen, wenn wir Gott nicht mehr hören und meinen, er habe uns verlassen, wenn Gnade und Barmherzigkeit nicht mehr greifbar für uns sind. Und wenn man den Eindruck hat, Gott will mich ganz und gar ewig verdammen und erzürnen. Hier in dieser Situation zu glauben, dass Gott ein gnädiges Wohlgefallen habe an uns, das ist das höchste Werk. Selbst dann, wenn alles um mich herum dagegen steht, zu glauben, Gott schaut mich freundlich an. Das ist das höchste Werk. Aber das ist zugleich der Punkt, an dem klar werden muss, dass solch ein Glaube uns gar nicht zur Verfügung steht. Dass ich solchen Glauben gar nicht machen kann. Ich habe die Kraft nicht für solchen Glauben. Dieses eine Gebot, das Wichtigste und Höchste, das gelingt mir nicht. Wenn ich hineinschaue in mein Herz, dann ist da wenig Glaube und viel Zweifel und viel Traurigkeit. Aber wenn denn dieser Glaube, wenn dieses Gebot so wichtig ist, wo kriege ich es denn dann bitte her? Und Luther sagt, es kommt ohne Zweifel nicht aus meinen Werken und es kommt nicht aus meinen Verdiensten, sondern es kommt allein von Jesus. Du musst, sagt Luther, Christus in dich hineinbilden und sehen, wie in ihm Gott dir seine Barmherzigkeit vorhält und anbietet, ohne alle deine eigenen zuvorkommenden Verdienste. Der Glaube fängt nicht mit den Werken an und sie bringen ihn auch nicht hervor. Die Werke bringen den Glauben nicht hervor, sondern er muss aus dem Blut, den Wunden, dem Sterben Christi quellen und fließen. Martin Luther kennt ein höchstes Gebot, ein erstes Werk des Christenmenschen, das ist der Glaube. Aber zum Schluss muss er bekennen, dass dieses Werk, der Glaube an Gott, die Liebe zu Gott, dass dieses Werk gerade eben nicht unser Werk ist. Das erste gute Werk, an dem alle anderen Werke dranhängen, von dem alles abhängt, woran Gott gefallen haben könnte. Genau dieses Werk gehört nicht uns. Dieses Werk können wir uns gerade nicht an unsere eigene Brust heften. Es gehört ganz und gar Christus. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstande, aus deiner ganzen Kraft. Jesu Antwort auf die Frage ruft in die Nachfolge. Wer ernsthaft daran interessiert ist, Gott zu gefallen, Gott zu lieben, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben, wer das will, der muss sich an Jesus hängen. Denn diese Liebe können wir nicht. Diesen Glauben können wir auch nicht lernen. Da könnten wir 10 Jahre Konfirmandenunterricht machen. Ich kann euch keinen Glauben beibringen. Das muss Gott tun. Dass ich trotzdem Konfirmandenunterricht mache und Bibelstunde halte und was auch immer tue, das liegt daran, dass ich ganz und gar Vertrauen habe, dass Gott seinen Dienst und sein Werk, nämlich uns den Glauben zu schenken, auch macht. Und zwar gut. Und sowieso viel besser, als ich das je könnte. Ich kann es gar nicht. Lassen wir uns nicht täuschen. Auch wer Jahre und Jahrzehnte als Christ in dieser Welt lebt, hat den Glauben nicht gelernt. Dieser Glaube an Gott, diese Liebe zum Vater ist ganz und gar Christi Glaube, ist ganz und gar Christi Liebe. Und Christus lädt uns ein. Er will uns mit hineinnehmen in seinen Glauben, in seine Liebe. Und das, was ich hier und wir alle miteinander tun dürfen, ist, dass wir in diese Einladung einstimmen dürfen. Ich darf einladen und jeder von uns darf einladen. Lassen wir uns mit hineinnehmen in den Glauben, in die Liebe Christi. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Leben, Gott ist unser Trost. Wir erleben, Gott ist unser Trost. Wir erleben, Gott ist unser Trost. Wir erleben, erleben, wir erleben, überleben. Wir erleben, Gott ist unser Trost. Wir erleben, erleben, wir erleben, überleben. Wir erleben, Gott ist unser Trost. Wir bekennen, Gott ist unser Herr. Wir bekennen, Gott ist unser Herr.
Ein paar Nachrichten und wie immer in allen Jahren sind die Nachrichten vorm Erntedankfest die wichtigsten. Wir feiern tatsächlich nächste Woche Erntedank. Das Dankopfer, das wir heute zusammenlegen, ist bestimmt für die jüdisch-christlichen und anderen Arbeitsgemeinschaften und vielleicht auch in dieser Zeit ein besonders wichtiges Signal. Der Posaunenchor, den werden Sie heute auch noch hören dürfen, wenn Sie denn kommen. Der spielt um 17 Uhr hier auf dem Pfarrplatz eine kleine Nachtmusik, eine Abendmusik. Und die haben dazu geschrieben, man kriegt auch was zu essen und zu trinken. Das macht Musik immer besonders angenehm, wenn man dabei auch noch was essen und trinken darf. So, Christenlehre. Oh wie. Die Christenlehre fällt aus diese Woche. Also auch die 1. bis 4. Klasse fällt in dieser Woche aus. Die Katrin C. ist leider krank, hat sich gemeldet. Das wird morgen nichts. Also bitte morgen 1. bis 4. Klasse keine Christenlehre. Und dann kann ich auch gleich was zur 5. und 6. Klasse sagen. Wir wollten ab 1. September mit der Christenlehre für 5. und 6. Klasse anfangen, aber der Kollege, der das hätte machen sollen, der hat abgesagt. Also wir haben im Augenblick schlicht keine so rechte Lösung für den Bereich 5. und 6. Klasse Christenlehre. Es gibt so ein paar Ideen, die so aber noch sehr unscharf sind, so dass ich also an dieser Stelle nur sagen kann, im Augenblick können wir für die 5. und 6. Klasse nichts anbieten. Aber wir wären sehr daran interessiert, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich weiß zwar auch nicht, was wir da machen, aber ich hätte ein bisschen Zeit und ich würde mich gerne dazu ein wenig einbringen, dass alle diejenigen sich melden, und dass wir dann vielleicht gemeinsam doch für unsere Kinder was Gutes hinkriegen. Am Donnerstag ist kein Singkreis. Diese Woche fällt ja wieder alles aus. Keine Kurrende. Aber das ist relativ klar, denn da ist Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Da ist Feiertag. Da haben wir nichts zu singen und zu tanzen. Warum auch immer. Aber dann geht es los. Fürs Erntedankfest brauchen wir viele fleißige Hände. Am Freitag, 15 bis 18 Uhr, können Sie Blumen und Erntegaben und alles Mögliche im Pfarrgarten abgeben. Am Samstag, früh um 8, also den Konfirmanden haben wir gesagt, wenn er das nicht schafft, dann könnte er auch später kommen. Aber schön wäre es eigentlich, wenn ihr um 8 da wärt. Und wenn ihr Schule habt, müsst ihr noch früher aufstehen. Also, das sollte doch nicht so schwer sein. Also, um 8 am Samstag beginnen wir hier mit einer Andacht, wie jedes Jahr. Und dann fangen wir an und schmücken diese Kirche und freuen uns über das, was entstehen soll. Am Sonntag ist dann um 9:30 Uhr Erntedankgottesdienst. Um 11 Uhr ist Kindergottesdienst, um 14 Uhr bläst der Posaunenchor, um 15 Uhr singt der Chor und dazwischen gibt es Orgelmusik und diverse andere Dinge, die man dann hier in der Kirche hören kann. Der Wochenspruch aus Psalm 34. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Jetzt lasst uns das nächste Lied singen und die Gaben zusammenlegen. Herr, wir danken dir für alle Menschen, die ihren Dienst tun in unserer Kirche und vielfach auch in Werken, die über die Gemeinden hinausgehen. Dich wollen wir bitten, dass du all diese Menschen segnest, dass sie dennoch in der eigenen Gemeinde verwurzelt sind, dass sie getragen werden von den Gebeten der Menschen und dass du ihren Dienst segnest, weil sie mitunter Menschen erreichen, die uns gar nicht begegnen. Schenke, dass dein Evangelium weiterläuft und durchläuft durch unser Land. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Herr, wenn wir unterwegs sind und auf deine Liebe vertrauen, dann hilf uns, dass wir manchmal die alten Wege verlassen können. Lass uns nicht einfach beim Vertrauten bleiben. Lass uns nicht nur die bekannten Hände schütteln. Gib uns Freude daran, anderen Menschen zu begegnen. Weise uns, Herr, deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Als Gemeinde sind wir zusammen im Vertrauen auf deine Liebe. Hilf uns, Herr, dass wir nicht geschlossene Gesellschaft sind. Halte unsere Türen offen. Lass uns Menschen willkommen heißen, ohne Rücksicht auf ihre Person, ihre Herkunft. Schenk uns Offenheit für unerwartete Begegnungen. Mach uns neugierig auf fremde Sichtweisen. Hilf uns, auch unbequeme Worte anzunehmen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Im Vertrauen auf deine Liebe schauen wir uns um, Herr, und hilf und bitten dich, dass wir nicht wegschauen von der Not anderer, von ihrem Kummer, ihrer Einsamkeit. Mach uns achtsam, gerade für Menschen, die sonst so oft übersehen werden. Gib uns offene Augen, ein weites Herz, zu erkennen, wo wir gebraucht werden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Behüte, Herr, unsere Schritte. Lass nicht zu, dass wir und andere unter die Räuber fallen. Beeile dich, den Geschundenen zu finden, den Opfern der Gewalt beizustehen. Mach uns zu Helfern in der Not. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Unsere jungen Leute auch gerne. My Lighthouse, Englisch natürlich. Ich wundere mich, dass du das auf Deutsch singst. Bist du so englisch-affin? Ja. Und wenn wir singen in den Rüstzeiten zum Beispiel, dann gibt es eben nochmal so diesen Klatscheinschlag. der dann mit dazugehört. Deswegen wundern Sie sich nicht, dass die da oben immer so reingeklatscht haben. Eben. Das kriegen Sie auch noch hin, ne? Ja, wunderbar. Also, einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Gott befohlen.